Herzlich willkommen bei Igel. Ihr seid wieder im Garten mit Eva
und Lisi.
Wir erklären euch eigentlich alle zwei Wochen, warum euer Garten wichtig ist für die Zukunft. Ja, da waren wir wieder. Also
wir haben jetzt eine längere Pause gemacht.
Ja. Was auch immer, wir haben es einfach nicht geschafft. Wir versuchen das wieder regelmäßig zu machen.
Also sorry für alle, die jetzt sehr enttäuscht waren, weil sie halt das ja keinen Igel gehört haben.
Ja.
Keinen neuen.
Wir entschuldigen uns.
Nein, wir tun unser Bestes, dass wir wieder regelmäßig was bringen.
Ja. Um zu beginnen mit der Folge, was hast du vorbereitet?
Naja, letztes Mal war ja die Igel-Episode 10, quasi eine Jubiläumsfolge.
Frag mich jetzt nicht, was wir letzte Folge gemacht haben.
Nein, das werde ich nicht fragen. Wir haben damals über Wasser im Garten gesprochen, über das Thema Wasser und Klimawandel, welche Rolle da das Wasser spielt. Und ich habe eigentlich die jetzige Episode auch damals schon ein bisschen vorbereitet gehabt und angekündigt gehabt. Deswegen wollen wir jetzt über das auch sprechen, nämlich das Thema Extremwetterereignisse, weil das passt ganz gut eigentlich zur letzten, zum Thema Wasser. Mhm. Die Frage ist, wie hängen Extremwetterereignisse mit dem Klimawandel zusammen? Prinzipiell ist es so, dass der Temperaturunterschied zwischen den Polen, das ist ja recht kalt, und dem Äquator, das ist recht warm, Winde bewirkt in hohen Höhen, also recht weit oben in der Luft, gibt es einen regelmäßigen Wind oder regelmäßige Winde, das heißt Jetstream. Die bewegen die Wolken und so, also die sorgen einfach dafür, dass relativ, zum Beispiel Wolken dann jetzt bei uns in Österreich vom Atlantik, also vom Westen, über Österreich geblasen. Also das ist das normale Wetterlage, ist quasi Wolken aus dem oder halt Wind aus dem Westen.
Eine Theorie in der Klimaforschung lautet jetzt wie folgt.
Durch den Klimawandel nehmen die Temperaturunterschiede zwischen Polen und Äquator ab. Und dadurch wird dieser Jetstream weniger. Also es bläst da oben immer so dieser große oder dieser starke Wind. Mhm. Auf der Arktis ist die Temperatur schon um 6 Grad gestiegen. Im Durchschnitt. Das ist eben so ein Punkt, wo eben der Temperaturunterschied weniger wird zwischen Polen und Äquator und eben dann dieser Wind immer so. Also eben dieser Jetstream wird immer weniger. Dadurch werden die Wolken immer so sukzessive weitergeschoben. Das heißt dann in weiterer Folge, dass wenn es einmal höhere Temperaturen hat, dann, also wenn es einmal heiß ist, zum Beispiel im Sommer, dann bleibt es einfach für gewisse, also länger heiß. Also dann ist es nicht nur ein paar Tage, sondern vielleicht ein, zwei Wochen. Und wenn es einmal schneit bei uns, gerade in Österreich zum Beispiel, dann schneit es jetzt nicht nur für eben zwei, drei Tage, sondern es schneit wirklich für zwei Wochen intensiv. Weil eben diese Wolken nicht so viel weitergeschoben werden. Das ist einmal ein Grund, warum Extremwetterereignisse zunehmen, weil so Wetterlagen einfach nicht sich so schnell ändern. Das heißt, es kommt zu Dürreperioden, zu Schneeperioden, zu Hochwasser, weil es einfach längere Zeit intensiv regnet zum Beispiel. Ja.
Das ist eben eine Theorie in der Klimaforschung, aber sie ist auch noch ein bisschen umstritten. Also man ist nicht ganz sicher, ob diese Abschwächung des Jetstreams wirklich eine Folge des Klimawandels ist, weil einfach diese Wetterphänomene extrem komplex sind.
Was kann man jetzt im Garten da tun? Was hat das mit dem Garten zu tun? Warum ist das für uns im Garten auch wichtig? Ein Extremwetterereignis ist zum Beispiel Sturm, also hohe Windgeschwindigkeiten. Da kann man Hecken pflanzen, weil Hecken bremsen die Windgeschwindigkeit oder auch Bäume. Also das Hecke sollte dann auch nicht nur so sein, dass man das, wie man es halt so ganz klassisch kennt, irgendwie eine Thujenhecke oder Kirschlaube oder solche Sachen, sondern es sollten möglichst Hecken sein, die verschiedene Höhen haben. Da pflanzt man dann vielleicht mit ein paar Meter Abstand Bäume, die halt relativ hoch werden und dazwischen dann Sträucher, die niedriger bleiben. Also da kann man zum Beispiel, auch eine Nutzhecke pflanzen mit, vielleicht einen Mandelbaum oder auch eine Kirsche oder so oder Weichsel. Also die wachsen dann in die Höhe und dazwischen pflanzt man dann vielleicht irgendwie so Dirndlsträucher, also das ist Kanelkirsche oder man pflanzt Sanddorn oder solche Sachen. Und dadurch hat man dann eben eine gute Bremse für den Wind. Und das ist zum Beispiel auch ein Problem in der Landwirtschaft heutzutage, dass diese ganzen Hecken, die es früher gegeben hat und Bäume, die werden ausgeräumt, damit der Traktor gut fahren kann. Und das bewirkt eben, dass dann gerade in Gegenden, wo sehr viel Wind herrscht, das ist zum Beispiel bei uns auch im Osten, also im Burgenland oder so, da kann der Wind eigentlich ungebremst über die Felder hinweg und nimmt dann Staub mit, also Sand mit oder halt den trockenen Boden, es trocknet der Boden noch mehr aus. Gerade in dieser Gegend ist Wasserknappheit eh schon ein bisschen ein Problem. Und dann, wenn der Wind nochmal drüber geht, dann wird der Boden eben noch trockener. Und mit solchen Hecken kann man eben ein bisschen auch feuchtere Zonen auch schaffen, weil es dort eben nie so heiß wird und der Wind auch nicht so arg drüber geht. Wenn die Hecke eben ein bisschen höhere Anteile auch hat, dann kommt es zu so Windverwirbelungen und das bremst eben auch nochmal den Wind. Also das ist dann eben nicht so eine so geradliniger Wind, sondern der wird dann ein bisschen verwirbelter und das wirkt dann sehr weit nach oben und auch in die Weite, wenn das höhere Hecke ist. Ja, wichtig ist eben, wie gesagt, keine Monokultur auch in der Hecke, weil es ist dann auch sehr anfällig. Gerade zum Beispiel Tujen, die sind sehr anfällig auf höhere Temperaturen. Das sind eine von den ersten Bäumen, wo man jetzt schon wirklich sieht, dass die zu kämpfen haben. Und eben heimische Sträucher oder Bäume sind nur zu bevorzugen, weil die eben dann auch den Faktor haben, dass sie auch heimischen Tierarten noch Lebensraum und Nahrung und so bieten. Was auch, wo wir auch schon gehört haben, in Zuge des Klimawandels wichtig ist, dass man da Lebensräume schafft. Weil es halt eben sein wird, dass man quasi Starkregenperioden hat und dann wieder Perioden, wo es sehr trocken ist. Da macht es eben Sinn, sich zu überlegen, wie man das Regenwasser nutzen kann. Also Tanks oder Regentonnen oder so. Aber wo man natürlich jetzt einen neuen Garten anlegt oder halt irgendwo ein neues Haus baut oder so, ist das natürlich praktisch, wenn man das gleich mitdenkt und dann einen großen Tank vergrabt. Man kann aber auch sehr kreativ da sein und schauen, wie man halt Regenrinnen ja, nutzen kann, dass man da eine Tonne drunter stellt und dort das Regenwasser eben ablattet in der Tonne und dann eben das Wasser auch in trockenere Zeiten dann auch nutzen kann. Auch bei Starkregen sind Bäume sehr hilfreich. Wenn es stark regnet, dann sind es ja oft so ganz große, dicke Tropfen. Und wenn die jetzt vor allem auf dem nackten Boden auftreffen, dann leidet der Boden sehr drunter, weil der Boden sind so, ist so Krümel, hat so Krümelstruktur. Das sind so, ja, diese Bodenpartikel sind jetzt nicht so fein oder so, sondern das sind oft so Bröckel. Und wenn der Regen dann diese großen Tropfen drauffallen, dann werden diese Brocken zerstört und dann verschlemmt, dann entsteht so eine ganz feste Schicht oben auf dem Boden. Und da kann der Regen dann nicht mehr gut eindringen, sondern rinnt dann oft oberflächlich ab. Und wenn man jetzt eben Bäume pflanzt, dann werden die Regentropfen, diese großen, durch die Blätter schon mal abgefangen und der Regen rinnt dann entweder, also tropft dann über die Blätter auf dem Boden in kleinere Tropfen ab oder er rinnt eigentlich dann oft da entlang vom Stamm einfach in den Boden. Das ist eben zum Beispiel auch ein Faktor, der sehr relevant ist in die tropischen Regionen, weil in den Tropen, da ist der Boden sozusagen gewohnt, dass er immer mit mehreren Schichten überwachsen ist. Also da gibt es eben die großen Bäume, dann gibt es halt die Schlingpflanzen und niedere Strauchschichten und so weiter. Und der Regen, der fällt dort in die Tropen nie direkt auf den Boden. Der hat immer mehrere Schichten dazu zu überwinden, bis er mal im Boden landet. Und oft verdunstet er dann eigentlich schon in höhere Lagen wieder. Und der Boden, wenn der da gerade in die tropischen Regionen freigesetzt wird, wenn man jetzt eben zum Beispiel den Regenwald rodet, dann ist der sehr empfindlich auf so Regen. Und wird dann sehr schnell weggeschwemmt und dann kommt es zur Erosion. Das ist wirklich ein gravierendes Problem in diesen tropischen Regionen. Bei uns ist das eben nicht so schlimm, aber trotzdem können wir uns dieses Prinzip auch bei uns zunutze machen. Ein weiterer Faktor, um den Boden zu schützen, ist Mulchen. Das haben wir auch ja schon das eine oder andere Mal erwähnt. Da kann man den Boden bedecken mit Stroh oder mit Grasschnitt oder mit Laub, einfach um da auch sicherzustellen, dass der Boden nicht nackt ist und nicht quasi nackt ist im starken, großen Regentropfen da ausgeliefert ist. Außerdem, auch was wir eh schon immer wieder erwähnt haben, auch beim Mulchen, das ist einfach auch ein Lebensraum für Regenwürmer, für Asseln, für alle möglichen Bodenorganismen. Das sorgt dafür, dass es immer wieder zu Nahrungsnachschub kommt für diese Bodenorganismen, sorgt für Bodenfruchtbarkeit und so weiter. Auch ein wichtiger Faktor ist bei Starkregen oder gegen Starkregen, dass man Flächen entsiegeln soll. Das heißt, wir haben gerade in Österreich einen sehr hohen Versiegelungsgrad. Wir betonieren viel zu, wir asphaltieren viel. Das führt dann dazu, dass wenn es einmal stark regnet, dass das Wasser oberirdisch abrinnt und das kommt dann zu Überschwemmungen. Eigentlich ist eine Aufgabe des Bodens, also eine Aufgabe jetzt unter Anführungszeichen ein bisschen, dass Wasser aufgenommen wird und in den Boden versickert. Und das kann man natürlich nicht machen, wenn der Boden mit Asphalt so ist. Und wenn man jetzt irgendwie die Möglichkeit hat, dass man das wieder rückgängig macht bei sich zu Hause, wenn man eben sagt, okay, gut, die Einfahrt fürs Auto zum Beispiel, das reicht mir, wenn es geschottert ist. Da gibt es jetzt so offene, versickerungsfähige Belege, wo das Wasser eben dann durchkommen kann und die man auch gut nutzen kann. Oder wenn man sagt, Man wandelt jetzt zum Beispiel seinen Steingarten wieder um in einen Naturgarten oder so. Das hilft eben sehr, damit einfach weniger Wasser oberirdisch abrinnt, sondern mehr in den Boden einsickern kann. Weil das wirklich in unserer Gegend, wo es dann wirklich auch wieder zu sehr viel Starkregenereignissen kommen wird, ein wichtiger Faktor ist, dass man einfach dann diesen Überschwemmungsthema, also dieser Überschwemmungsthematik vorbeugt. Dann ein weiteres Extremwetterereignis, das uns auch sicher in Mitteleuropa ja immer verstärkter plagen wird, ist Hitze oder Trockenheit. Da ist eben wieder das, was wir vorher gehabt haben, im Starkregen, diese Regenwassersammlungsthematik wieder ein großer Punkt, wo man eben das, wenn es halt dort einen Starkregen hat, das nutzen kann für eben trockene Perioden. Ja, Bäume sind auch wieder ein wichtiger Faktor. Bäume spenden Schatten, Bäume ziehen Wasser aus tieferen Schichten herauf und stellen es dann auch benachbarten Pflanzen in gewisser Weise zur Verfügung. Bäume verdunsten Wasser über die Blätter und dadurch kommt es wieder zu niedrigeren Temperaturen. Deswegen ist der Schatten von Bäumen viel angenehmer wie der Schatten von einer Plane oder von einem Dach oder so, weil einfach der Baum aktiv auch die Umgebung kühlt. Aber wieder das Thema Bodenbedecken ist wichtig, eben Mulchen mit Stroh, Gras oder Laub. Da wird die Verdunstung aus dem Boden gebremst dadurch. Der Boden ist ja hoffentlich, dann werden das sehr fruchtbar, jetzt dunkel. Und dunklere Flächen erhitzen sich schneller. Das heißt, der Boden wird relativ warm und eben je wärmer er ist, desto mehr verdunstet auch. Und wenn man dann eben eine Mulchschicht drüber hat, dann wird er nicht so, also dann wird er nicht so trocken, einfach der Boden. Weil es einfach zum einen nicht so warm wird und zum anderen einfach da eine Decke drauf liegt sozusagen. Dann kann man auch überlegen, ob man wirklich unbedingt einen Rasen braucht oder ob man auch mit einer Blumenwiese zum Beispiel glücklich ist, weil also Rasen ist eben sehr kurz und je kürzer das Gras ist, desto weniger bedeckt es auch wirklich den Boden und schützt den Boden. Und eine Blumenwiese, die mäht man nur so ein, zweimal im Jahr oder vielleicht dreimal im Jahr. Und da werden die Halme oder das Gras oder die Blumen halt einfach höher und damit ist der Boden viel besser geschützt. Und es wird einfach nicht so heiß direkt am Boden und damit verdunstet eben nicht so viel Wasser. Man kann da zum Beispiel auch so überlegen, okay, wo brauche ich wirklich jetzt Wege in meinem Garten, also wo möchte ich hingehen, dann kann man gewisse Flächen einfach kurz halten und rundherum lässt man eine Blumenwiese stehen oder einfach ein höheres Gras stehen. Es hilft dann auch wieder Bienen, Schmetterlingen und so weiter, dass die dann mehr Nahrung finden können. Oder auch über den Winter, dass es mehr Bewinterungsmöglichkeiten gibt für gewisse Insekten, weil die oft in Grashalmen oder in Stängeln von Pflanzen überwintern.
Okay, dann halt schon.
Ja, und viele brauchen wirklich aufrecht stehende Stängel. Also das hilft nicht, wenn man zum Beispiel in so Insektenhäusern so liegende Stängel hat. Für manche ist das auch interessant, aber viele brauchen wirklich aufrecht stehende Stängel. Ja, dann ist auch noch ein Faktor, der auch da wieder reinspielt, ist organisch düngen statt chemisch-synthetischer Düngemittel verwenden, weil organischer Dünger das Bodenleben fördert und das Bodenleben sorgt dafür, dass auch Humus dann aufgebaut wird. Das haben wir dann auch schon wieder, also eben besprochen, dass Humus ja eine Bindung von Kohlenstoff im Boden, also ist, was halt aktiv gegen den Klimawandel hilft, weil es einfach CO2 aus der Luft zieht. Aber Humus hat auch die Fähigkeit, dass sehr gut Wasser gespeichert werden kann. Das heißt, gerade in Trockenzeiten ist es wichtig, dass der Boden sehr humusreich ist, weil eben dann Wasser dort einfach länger als Vorrat gespeichert werden kann. Auch hier wieder, wie wir es schon gehabt haben, im Starkregen, Flächen entsiegeln ist auch wieder ein wichtiger Faktor, weil eben gerade verdichtete, asphaltierte Flächen, vor allem wenn man so dunkler Asphalt ist, sie sehr schnell erhitzt und dann kommt es, wenn es jetzt trocken und heiß ist, einfach, es ist total unangenehm. Das kennt man, wenn man im Sommer, wenn es an so einem heißen Tag, wo man da über asphaltierte Straße geht oder irgendwo ist, wo es halt sehr wenig offene Flächen gibt, das ist extrem drückend und extrem belastend. Und wenn man da eben das in seinem Einflussbereich halt schauen kann, dass man das wieder aufbricht, falls man solche Flächen hat, oder eben am besten halt einfach gleich gar nicht versiegeln, einfach wieder grüner gestalten, weil das eben zum einen nicht so dunkel ist und zum anderen wieder, wie beim Baum eben, Pflanzen aktiv die Umgebung kühlen. Wenn man jetzt einen Nutzgarten hat, dann helfen auch Mischkulturen. Zum Beispiel eine klassische Mischkultur ist Mais, Bohne und Kürbis. Das ist in Mexiko eigentlich eine klassische Anbauart. Man hat dann zum einen Mais und Bohnen, die sich gegenseitig unterstützen. Also Mais ist das Gerüst, Bohnen sorgen für Stickstoff im Boden. Und der Kürbis ist der ganz wichtige Faktor, weil der den Boden bedeckt. Weil Mais und Bohne haben jetzt nicht so große Blattmasse. Mhm. Das heißt, der Boden ist nicht so geschützt. Aber der Kürbis, der hat sehr große Blätter und sorgt dann dafür, dass eben der Boden geschützt ist. Das haben wir beim Starkregen zum einen, ist das ein guter Faktor, weil da einfach immer die Tropfen dann nicht so auf den Boden kommen und den zerstören. Mhm. Aber auch eben bei Trockenheit ist eben der Schutz des Bodens, die Bedeckung des Bodens auch wichtig, damit man so viel verdunsten kann. Dieses aktive Kühlen durch Pflanzen kann man sich dann auch noch zunutze machen, indem man Dächer oder Fassaden begrünt. Das wird ja auch immer populärer, gerade in Städten wird das auch gefördert, weil in Städten dieses Thema der Hitzeinsel sehr, also immer mehr und immer größer wird. Mhm. Das heißt eben, durch dieses viele Asphaltieren, Betonieren, das erhitzt sich einfach die Umgebung sehr, gerade im Sommer. Und wenn jetzt da eben grüne Fassaden sind oder Dächer begrünt sind, wo eben Pflanzen sind, die aktiv die Umwelt oder die Umgebung kühlen, dann kann man dem entgegenwirken. Und das ist eben nicht nur was, was man in Städten jetzt voll toll nutzen kann, sondern auch am Land, wenn man jetzt immer ein Haus hat oder so und eine Fassade hat, kann man das immer so überlegen. Man kann es auch gut mit Nutzpflanzen machen. Zum Beispiel gibt es Kiwi, die auch bei uns gut wachsen. Also Kiwi-Beeren vor allem, denen kann man eine Fassade begrünen oder zum Beispiel auch einen Wein oder so. Dann kann man auch dann, hat man dann sozusagen wirklich direkt auch was, indem man das dann essen kann. Ein Faktor auch noch für Hitze und Trockenheit ist Feuchtbiotope anlegen, weil da durch dieses, wenn es dann heiß wird, auch Wasser verdunstet und eben dieses Wasser verdunsten wieder kühlt. Und das hat eben nicht nur den Fakt, dass eben Hitze und Trockenheit entgegengewirkt wird, sondern auch Feuchtbiotope ein Lebensraum für viele Arten darstellt. Vögel und andere Nützlinge können davon trinken, wenn das eben zum Beispiel so ein Wasserbereich ist. Und nochmal das, also man muss dann ein bisschen natürlich informieren, wie man das gescheit macht, weil natürlich eins, das da vielleicht einfällt, gleich, ja, dann habe ich ein Mückenproblem, aber wenn man das gut macht, dann hat man das Problem nicht. Und Mücken sind Nahrung für ganz viele andere Lebewesen, also genau. Ja, das sind jetzt die Punkte, die ich mitgenommen habe zum Thema Extremwetterereignisse und Vorbeugen im Garten. Und ja, wir hoffen, dass, oder ich hoffe, dass das vielleicht wieder interessant war und dass das vielleicht das eine oder andere auch umsetzen kann, zum Beispiel im Garten oder halt vielleicht auch
eine Fassade.
Eine Fassade. Oder wenn ihr in der Stadt wohnt, habt ihr vielleicht die Möglichkeit, das Dach von eurem Wohnhaus zu nutzen. Genau. Und informiert euch einmal, gerade in der Stadt wohnt, ob es irgendwelche Förderungen gibt von der Stadt oder irgendwelche Aktionen oder Programme, eben im Sinne von diesem Hitzeinsel vorbeugen. Weil ich weiß zum Beispiel gerade in Wien, da kann man zum Beispiel diese Parkplatzflächen, wenn man sich ein bisschen zusammentut mit zwei, drei anderen Haushalten, kann man die nutzen und grün gestalten und so. Informiert sich da einfach einmal, wenn ihr da Interesse habt, wirklich selber aktiv zu werden. Geht auch in der Stadt. Naja, dann, ich hoffe, dass diese erste Episode nach der langen Pause euch gefallen hat und wir hören uns dann wirklich wieder in
zwei Wochen. Ich sage auch danke fürs Zuhören und habt einen schönen Tag, meine Freunde. Ihr kennt uns natürlich gern, euer Feedback, Kommentare, Wünsche, Beschwerden, Anregungen, könnt uns auf Instagram schreiben und auf Facebook. Dann war es von der Folge und wir sagen auf Wiedersehen.
Und auf Wiedersehen. Was sagen wir?
Wiedersehen.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ja. Egal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.